herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts vom Demonet Kleelutz Plus, dem Netzwerk rund um kleinkörnige Leguminosen. Mein Name ist Ann-Kathrin Bessey und heute spreche ich mit Frau Dr. Karin Steinbachinger vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Hallo Frau Steinbachinger.
Hallo Frau Bessey, grüße Sie.
Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Frau Steinbachinger, Sie sind Expertin für ökologischen Landbau und Naturschutz. Und im Rahmen von verschiedenen Projekten haben Sie sich in den letzten Jahren unter anderem angeschaut, wie die naturschutzfachlichen Leistungen von Kleegras sind. Besonders auch, welche Leistungen das Kleegras für die Biodiversität bringt. Jetzt mal ganz direkt gefragt, kann der Anbau von Kleegras zum Schutz der Biodiversität beitragen?
Ja, also auf jeden Fall. Das Naturschutzpotenzial im Klee-Luzerne-Gras ist sehr hoch. Sehr viele wildlebende Tierarten siedeln sich dort an in meist auch überdurchschnittlich großen Zahlen im Vergleich zu anderen Feldfrüchten. Also gerade Kleegras, was ja auch über Winter in der Regel steht, hat sowohl für die oberirdischen Tierarten als auch für die im Boden lebenden Tierarten eine hohe Bedeutung, auch für die Bodenmikroorganismen. Man darf da nicht immer zu sehr nur das Oberirdische sehen, auch das Unterirdische natürlich. Aber wir haben uns auf die oberirdische Fauna, also auf die wildlebenden Tierarten beschränkt in unseren Untersuchungen zu den Wirkungen und auch Verbesserungen des Kleegrasanbaus.
Welche oberirdischen Tierarten haben Sie denn da jetzt gefunden, die eben in Kleegras häufig vorkommen und davon besonders profitieren?
Also sowohl bei den Feldvögeln als auch bei den Kleinsäugern, dem Feldhasen, als auch bei den Insekten, Spinnen, also die Tierartenvielfalt, die profitiert, ist sehr hoch. Also wir haben ganz stark Untersuchungen gemacht in Bezug auf die bodenbrütenden Feldvögel und auch in Bezug auf Insekten, um hier herauszufinden, welche Konflikte gibt es bei der praxisüblichen Maat und in Bezug auf die Fortpflanzungsbedingungen und auch den Fortpflanzungserfolg von verschiedenen Tierartengruppen.
Kann man da sagen, dass es bestimmte Tierarten gibt, die man mit einer Änderung der Maatpraxis noch besser schützen könnte im Kleegras?
Ja, also insbesondere die bodenbrütenden Feldvögel, zum Beispiel die Feldlerchen, die Grauammern, die Schafstelzen und das Braunkehlchen, die profitieren sehr stark, wenn man verschiedene Strategien anwendet zum Schutz dieser Tiere. Man muss einmal so sagen, der Anbau des Kleegrases hat Vorteile, aber eben auch Nachteile. Vorteil ist, dass durch die Maat immer auch wieder entsprechend niedrige Bestände, aufwachsende Bestände während der Vegetationsperiode bestehen. Also wenn andere Kulturen schon hohe und dichte Bestände aufweisen, ist durch die Maat wieder eine niedrige Vegetation und der Bestand wächst neu auf, sodass gerade die Feldvogelarten, die ja mehrfach brüten im Jahr, dort eben ideale Bedingungen für die Nestanlage finden. Gerade bei Feldlerchen, da haben wir sehr viele Untersuchungen gemacht, zeigte sich, dass die Verzögerung des Maatzeitraumes, also ein störungsfreier Zeitraum von bis zu 8 oder auch 10 Wochen, je nachdem, welche Bodenbrüter da auch adressiert werden sollen, dass das sehr vorteilhaft ist für den Reproduktionserfolg und man hier sehr wohl auch entsprechend schauen kann, wo, auf welchen Schlägen sollte das in erster Linie stattfinden, dass es auch Erfolg hat, also wo die Tiere auch wirklich brüten. Das ist das eine für die Feldvögel. Der zweite Bereich sind die Insekten. Also das Klee, Luzerne, einmal mindestens im Jahr zur Blüte kommen sollten, hat ja auch pflanzenbaulich einen positiven Effekt auf die N2-Fixierungsleistung, aber eben auch einen ganz tollen Effekt für die Insekten, weil sie in blühenden Beständen Nahrung finden und damit eben Kleegras per se, wenn es blühen kann, und das tut es in der Regel ja, gerade Luzerne blüht über einen längeren Zeitraum, dann hat es natürlich einen sehr positiven Effekt für die Insekten.
Klingt logisch, alles was blüht, ist sinnvoll für die Insekten. Sie haben vorhin auch noch Spinnentiere und so weiter erwähnt. Gibt es da irgendwelche Tipps? Also Feldvögel hatten wir jetzt schon grob, da würde ich gern gleich noch mal ein bisschen nachhaken. Wir hatten Insekten. Für andere Artengruppen kann man da noch speziell irgendwas tun oder beachten im Kleegras?
Ja, also für die Feldhasen ist natürlich das Kleegras ja auch sehr attraktiv. Da spielt auch der Mahdrhythmus eine Rolle. Bei den jungen Feldhasen, die ja noch nicht so natürliches Fluchtverhalten haben, ist da besonders wichtig, dass man eben auch technisch schaut und auch zeitlich, dass die Tiere geschützt werden. Also man kann ja neben der Mahdzeitverzögerung auch technisch sehr viel für verschiedene Tierarten Positives bewirken, nämlich durch die Änderung der Schnitthöhe, der Mahdrichtung und auch der Mahdgeschwindigkeit, um eben direkte Verluste bei Bruten, bei Junghasen oder auch Amphibien zu vermeiden. Und da spielt eben die Technik eine spezielle Rolle, die man eben anpassen kann.
Haben Sie da konkrete Eckdaten, wenn ich jetzt eben weiß, ich baue in der Region, wo der Feldhase vorkommt, meinen Bestand an? Was muss ich da beachten bei Schnitthöhe, Geschwindigkeit und Co.?
Für Feldhasen ist insbesondere der Verlust für den Jungtieren entsprechend wichtig. Also der Hochschnitt kann da auch weniger Verluste bewirken, der Hochschnitt beim ersten Schnitt. Aber eben auch der Verzicht auf einen zweiten Schnitt, also wenn Streifen stehen gelassen werden, besteht die Möglichkeit, dass die Tiere sich in so einen Streifen flüchten können und damit Schutz finden. Oder eben auch ein später Schnitt ist da auch möglich, dass die Tiere da entsprechend alt genug sind, um eben vor der Mahd auch fliehen zu können, wenn die Mahd einsetzt.
Vielleicht nochmal zurück zu den Bodenbrütern, über die Sie vorhin ja schon ein bisschen was gesagt haben. Sie haben gesagt, es macht Sinn, sich da anzuschauen, in welchen Flächen brüten die überhaupt, wo kommen die überhaupt vor, um dann eben gezielt auf den Flächen eben Maßnahmen durchzuführen. Kriege ich das einfach mit, wo Bodenbrüter unterwegs sind? Muss ich mir da einen Experten mal mit zuholen, wenn ich unsicher bin? Oder wie macht man das am schlauesten?
Ja, also es gibt Untersuchungen, das haben wir gerade in Nordostdeutschland festgestellt. Meine Kollegin Sarah Fuchs damals, die über viele Jahre auf einem großen Ökobetrieb, dem Ökodorf Brodowin, Untersuchungen gemacht hat über 5 Jahre, um herauszufinden, welche Flächen bevorzugen denn Feldlerchen zum Beispiel. Und da kam heraus, dass eben Feldlerchen Flächen meiden, die von Wald umgeben sind und gerne auf Flächen gehen, die größer als 10 Hektar sind. Und dann besonders, wenn eben Kleegras dort oder Kleeluzernegras darauf steht. Und deshalb ist es auch eine ganz wichtige Information. Also man sollte wirklich genau überlegen, weil Naturschutzmaßnahmen dieser Art, also sei es Schnittzeitverzögerungen oder eben auch Stehenlassen ungemähter Streifen, bringt ja automatisch einen Futterverlust. Für den Landwirt, für die Tiere, für die Wiederkäuer zieht es nach sich, sodass eigentlich wirklich geschaut werden muss, wo kann ich effektiv Maßnahmen umsetzen, um hier sowohl die Ansprüche des Landwirtes als auch eben des Naturschutzes hier auch denen zu begegnen. Und Kompromisse sind einfach notwendig. Und wenn ich gezielt Flächen auswähle, die eben nicht von Wald umgeben sind, in Nordostdeutschland nach unseren Untersuchungen größer als 10 Hektar, dann habe ich eigentlich hier eine höhere Sicherheit, dass Feldlerchen diese Flächen gerne aufsuchen, um eben ihre Nester anzulegen. Und da kann ich auch noch mal schauen, der erste Schnitt im Kleegras ist ja in der Regel, der bringt den höchsten Ertrag, die beste Qualität. Und da ist es dann eben entsprechend auch sinnvoll, beim zweiten Schnitt hier entsprechend diese Mahdzeitverzögerung umzusetzen oder eben Streifen stehen zu lassen, wo auch dann die Feldvögel ihre Nester anlegen können, sodass man hier immer nur einen Teil der Fläche auch notwendigerweise für eine Naturschutzmaßnahme bereitstellen muss. Oder eben, wenn es die ganze gesamte Fläche sein sollte, sein müsste, dann wäre es eigentlich sinnvoll und ist es ganz klar anzuraten, hier genau drauf zu achten, wo macht es wirklich Sinn. Es gab ja früher sehr viele Grünlandprogramme zum Wiesenbrüterschutz, wo überhaupt niemals wirklich Bodenbrüter gebrütet haben. Deshalb muss man hier schon auch wirklich sehr genau schauen, um effektiv auch was für den Naturschutz zu erzielen und dort, wo es am meisten Sinn macht, die Maßnahme umzusetzen. Und wir sagen ja auch auf keinen Fall natürlich auf allen Kleegrasflächen, sondern sehr gezielt zu schauen. Das können 2, 3 Flächen sein, die dann pro Jahr eben für solche Schutzmaßnahmen in Frage kommen.
Sie haben jetzt gerade schon eben angesprochen, dass es gilt, Kompromisse zu machen, um eben sowohl die Bedarfe des Landwirts und auch die Bedarfe des Naturschutzes einzubeziehen. Wie ist es denn jetzt, wenn ich eben zum Schutz der Feldlerche sage, den 2. Schnitt, den ziehe ich nach hinten? Sie hatten vorhin gesagt, 8 bis 10 Wochen lang keine Maat. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Futterqualität?
Ja, wir haben dazu auch in dem Naturschutzhof Brodowin-Projekt sehr intensive Untersuchungen gemacht über viele Jahre, weil zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt schon 20 Jahre her, gab es kaum Ergebnisse und Untersuchungen aus Kleegrasbeständen. Und weil die Attraktivität gerade als Ackerkulturgemenge so groß ist, haben wir uns dem besonders angenommen und haben parallel getestet, wie wirken sich die Schnittzeitverzögerung, der Hochschnitt oder eben auch das Stehenlassen von ungemähten Streifen auf die Futterqualität aus. Und auf einen Milchviehbetrieb, der ja besonders auf eine hohe Futterqualität angewiesen ist. Das ist nochmal ein bisschen problematischer, wenn hier eben in Bezug nicht nur auf die Milchleistung, sondern eben auch auf die Tiergesundheit nicht ausreichend Futter und Futter in der entsprechenden Qualität vorhanden ist. Und im ökologischen Landbau ist ja nochmal die zusätzliche Situation, dass der Zukauf an Futtermitteln begrenzt ist und wir hier schon schauen müssen, dass wenn eben Flächen speziell jetzt aus Naturschutzsicht anders bewirtschaftet werden und daraus zwangsweise eine Qualitätsverschlechterung resultiert, dann muss einfach geschaut werden in der Fruchtfolge, wo sonst eben dann das Futter kompensiert werden kann oder durch Zukauf. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir möchten, sondern hier muss eigentlich ein guter Kompromiss gefunden werden. Und unsere Untersuchungen haben ergeben, dass gerade eben der erste Schnitt, wie ich eben schon sagte, so eine Bedeutung hat für die Futtermenge und auch Qualität. Im 2. Schnitt geht oft die Futterqualität etwas runter, sodass hier auch gerade in Nordostdeutschland, wo wir mit Frühjahrs- und Sommertrockenheit viel zu tun haben, dass hier aus unseren Ergebnissen deutlich wurde, dass wenn eine Schnittzeitverzögerung am besten zwischen dem 1. und 2. Schnitt, also dass wenn der 1. Schnitt Mitte Mai erfolgt, dass dann eben 8 Wochen nicht gemäht wird auf dieser speziellen Fläche für den Feldvogelschutz. Und wir haben hier dann nach 8 Wochen Futterqualitätsverluste sowohl energetisch als auch vom Proteingehalt her, also gerade energetisch. Wir haben damals festgestellt, dass die Nettoenergielaktationsgehalte auf 5,2, 5,0 teilweise sogar sinken. Also das ist Futter, was nicht mehr für die Milchviehfütterung genutzt werden kann. Und das ist dann natürlich ein Problem für einen Milchviehbetrieb. Gutes Futter zu ernten ist ja sowieso immer schon eine Herausforderung. Und wenn bewusst so eine Fläche oder mehrere Flächen eben mit einer Mahlzeitverzögerung belegt sind, dann ist es ganz klar, dass diese Futterqualitätsverluste entstehen. Ja, und dann kann man natürlich sagen, oder es müsste dann auch entsprechend eine Honorierung erfolgen, weil das kann eigentlich ein Betrieb aus sich heraus so nicht leisten. Und das ist auch eine besondere Leistung, die der Landwirt honoriert bekommen müsste.
Derzeit gibt es also für die Maßnahmen keine Fördermöglichkeit?
Genau, im Moment gibt es das so noch nicht, speziell für das Feldfutter, also für die Acker-Kleegrasgemenge. Im Grünland gibt es das ja, aber für den Feldfutterbau in der Ackerfruchtfolge gibt es das nicht. Und da hoffen wir eigentlich, dass in Zukunft hier auch wirklich ein Fortschritt erfolgt. Denn ja, Kleegras, Luzerne-Kleegras hat ja nicht nur positive Effekte für den Naturschutz, sondern eben auch auf so viele weitere Aspekte. Aber eben diese Honorierung ist maßgeblich notwendig, dass der Landwirt hier in der Lage ist, dies auch wirklich umzusetzen.
Das heißt, was würden Sie Betrieben jetzt nach heutigem Stand empfehlen, wo Maßnahmen im Ackerfutter noch nicht gefördert sind? Wie kann man das vielleicht ein bisschen ausgleichen, wenn man sagt, naja, ich weiß, ich habe eben jetzt die Feldlerche in meinem Bestand gebrütet.
Was kann man da vielleicht jetzt schon tun, damit eben die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht ganz so gravierend sind?
Ja, wir sind da immer sehr vorsichtig. Also solange es keine dezidierten Maßnahmen gibt, also es muss ohnehin immer dem Landwirt freigestellt sein, auf welchen Flächen er welche Maßnahmen umsetzt. Also das ist ein bisschen auch unser Credo, dass man hier keine Verpflichtungen formulieren sollte, weil je nach Betriebsstruktur, ob eben Milchvieh oder Mutterkühe oder eben keine Wiederkäuerhaltung, ist es natürlich sehr, sehr unterschiedlich, wie der Landwirt in der Lage ist, solche Maßnahmen umzusetzen, ohne jetzt einen hohen Verlust in Kauf zu nehmen. Also wenn beispielsweise ein Milchviehbetrieb Hochschnitt macht. Hochschnitt erbringt schon auch einen mengenmäßigen Verlust, aber eben keinen Verlust in Bezug auf die Futterqualität. Dann ist das, kann man sagen, etwas weniger problematisch als eine Schnittzeitverzögerung, wo ich im Grunde eben die gesamte Ernte nicht für die Milchviehfütterung mehr verwerten kann. Aber auch Hochschnitt bringt ja Verluste mit sich. Und genauso wie ungemähte Streifen, auch wenn das, so wie wir empfehlen, auf 10% der Fläche dann erfolgt, dann ist das de facto ein Verlust für den Betrieb. Und man kann nicht einfach erwarten, dass er das unentgeltlich tut. Es gibt natürlich Landwirte, das finden wir ganz toll auch, die das tun. Aber natürlich in geringem Maße ist das nur möglich. Und es ist kein Modell für die Zukunft. Also wir müssen auch hier sehr genau honorieren, was hier zusätzlich für den Naturschutz gemacht wird. Und das ist eine Frage, die auch dauerhaft gelöst werden muss. Klee-Luzerne-Gras hat nicht nur eine hohe Bedeutung für die Artenvielfalt, sondern eben auch für weitere zahlreiche positive Effekte, die es im Rahmen der Fruchtfolge leistet. Und deshalb ist eine Honorierung allein des Anbaus auch schon ganz entscheidend wichtig in der Diskussion. Wir haben ja durch das Kleegras diesen kostenlosen N2-Fixierung. Das ist ja im ökologischen Landbau eines der Grundpfeiler, keinen mineralischen Stickstoffdünger, weil das die Leguminosen kostenlos bewirken. Also der hohe Vorfruchtwert der Leguminosen für die Folgefrüchte in der Fruchtfolge ist eben ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der so viele weitere positive Effekte in Bezug auf die Bodenfruchtbarkeit, in Bezug auf die Steigerung der Nährstoffverfügbarkeit mit sich bringt. Und wie schon erwähnt, ist es ja ein ganz wertvolles Grundfutter für unsere Wiederkäuer. Es ist sehr gut für die Pflanzengesundheit, weil es eben auch eine Unterbrechung von Getreide, Ölfrüchten und auch im Gegensatz zu Körnerleguminosen eben ein mehrjährige Fruchtgemenge darstellt, das eine Überwinterung ermöglicht, das, wie schon gesagt, eben sehr positive Effekte für viele Tierarten auch hat. Ja, und ganz entscheidend, Kleegras bereichert auch das Landschaftsbild. Also es ist schon auch schön, wenn eben Kleegras immer in Ackerlandschaften, also es gibt ja viele Regionen, die von Ackerbau geprägt sind, wenn hier eben auch das Klee-Luzerne-Gras hier entsprechend in die Fruchtfolge integriert ist, das lockert das Landschaftsbild auf. Kleegras bildet einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel und eben auch Einsparung von Treibhausgasemissionen, da eben mineralischer Stickstoffdünger nicht notwendig ist und wir hier einfach diese vielfachen zahlreichen Ökosystemleistungen im Auge haben müssen, was auch mit ein Grund ist, natürlich über eine Honorierung nachzudenken.
Klee- und Luzernegras als mehrjährige oder überjährige Bestände, haben Sie ja vorher schon gesagt, sind auch deshalb wertvoll, weil sie eben über Winter stehen bleiben. Ist das denn auch ein Aspekt, der dann für die Biodiversität noch besonders sinnvoll ist?
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, weil es gibt eine Reihe von Tierarten, die gerade im Winter in diesen Beständen auch überleben können. Also ein Beispiel, Schmetterlingsraupen, Heuschrecken legen ihre Eier in die Streuschicht oder an die Pflanzenstängel. Und wenn keine Bearbeitung stattfindet, können diese Tiere natürlich überleben. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass viele Vögel, aber auch Feldhasen, natürlich im Winter Nahrung und Deckung finden in diesen überwinternden Beständen und für Greifvögel auch entsprechende Futterquellen auch bestehen, ganzjährig in solchen Beständen, sodass das eigentlich auch eine viel weitere Dimension noch nach sich zieht, als wir selbst auch in unseren Untersuchungen herausgefunden haben. Also das wirkt auf die Greifvögel und auch auf das Niederwild. Also es hat große weitere positive Effekte auf viele andere Arten, die sonst in der Landschaft, in Ackerbauregionen keine sonst überwinternden Kulturen ja finden. Das ist ja auch eines der Probleme des Artenrückgangs, die Landschaftselemente in vielen Regionen ausgeräumt sind. So sind natürlich, wenn zumindest innerhalb der Fruchtfolge Kleegras, Klee-Luzerne-Gras angebaut wird, hier nochmal eine entsprechend positiver Effekt bewirkt, dass eben viele Tiere damit eben auch überleben können und Nahrung und Deckung, Überwinterungsmöglichkeiten vorfinden.
Ja, eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch. Und zwar haben wir jetzt gesprochen über Klee- und Luzernegras und eben deren positive Effekte und Auswirkungen auf die Biodiversität und den Naturschutz. Haben Sie dann auch Ergebnisse oder Erfahrungen, was mit Reinsaaten ist? Also haben auch die Bestände einen positiven Effekt oder sollte man wirklich, wenn man auch die Biodiversität im Blick haben will, dann schon auf die Mischungen setzen?
Also Reinsaaten haben in jedem Falle einen positiven Effekt. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Untersuchungen. Ganz wesentlich ist ja der Blühaspekt, der nur durch das Klee und die Luzerne im Grunde erbracht wird, und der ist eben wichtig für die Insekten ganz besonders. Und gerade wenn Reinbestände angebaut werden, haben wir ja auch öfter eine entsprechende Saatgutvermehrung. Also da kommen diese Kulturen tatsächlich auch dauerhafter, als wenn normalerweise Futter geerntet wird, zur Blüte, sodass eigentlich gerade in Reinsaatbeständen und besonders eben bei Saatguterzeugung hier ein langer Blühaspekt ist, was ganz toll ist für die Insekten, aber eben auch Feldvögel oder auch Feldhasen, alle Tierarten, die wir eben behandelt haben, sind eben auch hiervon im positiven Sinne beeinflusst. Wir haben in unseren Untersuchungen auch jetzt gerade neuerdings festgestellt, dass gerade Klee und Luzerne sehr, sehr wohl besucht werden, sehr stark besucht werden von ganz verschiedenen Wildbienenarten und damit eben ein ganz effektiver Beitrag zum Insektenschutz durch den Anbau von Luzerne und Klee gemacht werden kann.
Mit welchen Maßnahmen kann man denn den Insektenschutz besonders in den Fokus nehmen?
Wir haben ja gesprochen über die Bodenbrüter, die brauchen entweder ganze Schläge oder auch breite, ungemähte Streifen, um hier ihre Nester anlegen zu können. Aber für Insekten reicht auch ein kleiner Streifen am Rand, möglichst südexponiert, also schön besonnt, der dann eben ausgespart wird bei der Maat. Und wir haben auch Untersuchungen gemacht in Bezug auf alternierende Maat, also dass zum Beispiel beim ersten Schnitt ein schmaler Streifen von 1 bis 3 Meter, je nachdem wie groß der Schlag ist, stehen bleibt. Der kann dann bei der zweiten Maat mit abgeerntet werden. Das ist dann schon auch ein Futterverlust, aber nicht in dem hohen Maße. Also wenn 1 Meter Streifen mitgemäht wird, kann man den unter Umständen auch noch zu dem anderen Futter dazu mischen. Und man lässt dann beim zweiten Schnitt nochmal ein weiteren Streifen stehen, sodass dann wieder ein neues Blühangebot da ist und eben auch beim dritten Schnitt. Also wir haben gerade mit diesen unterschiedlichen Maatmöglichkeiten eine ideale Chance, hier dauerhaft über die gesamte Vegetationsperiode Blühaspekte zu erzeugen im ganz normal angebauten Bestand. Also wir brauchen gar kein teures Blühmischungssaatgut zu kaufen, um noch extra auszusehen, wenn wir Kleegras haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man keine Blühstreifen anlegen soll, ganz im Gegenteil. Aber wir sollten berücksichtigen, dass wir innerhalb der ganz normalen Ackerfruchtfolge mit dem Luzerne-Kleegras hier eine ideale Möglichkeit haben, eigentlich die gesamte Saison über Blühaspekte zu erzeugen, gerade für die Insekten. Und das muss wirklich nicht großflächig sein, das können kleine Streifen sein und das hat einen sehr, sehr positiven Effekt. Das zeigen unsere Untersuchungen jetzt, die wir seit vielen Jahren machen, Und das ist auch eine Maßnahme, die auf Akzeptanz stößt bei den Landwirten, weil sie eben nicht großflächig einen ganzen Schlag mit einem Ruhezeitraum beauflagt, also dass über 8 Wochen nicht gemäht werden sollte, sondern ein kleiner Streifen für die Insekten bewirkt auch schon ganz, ganz viele positive Effekte.
Wenn wir jetzt mal mit der Nachhaltigkeitsbrille schauen, gibt es da noch mehr Gründe und Argumente, warum sich der Anbau kleinkörniger Leguminosen oder eben im speziellen Klee- und Luzernegras lohnt?
Ja, wir haben eine kostenlose Stickstoffversorgung und auch Eiweißversorgung. Also kostenlos ist jetzt übertrieben, aber man braucht keinen mineralischen Stickstoffdünger und auch kein Soja von wer weiß woher mit den entsprechenden Problemen. Also wir können die Eiweißversorgung aus heimischer Produktion durch die Integration von kleinkörnigen Leguminosen enorm steigern. Und das ist einfach auch eine Zukunftsaufgabe, die angegangen werden muss.
Zukunft ist ein gutes Stichwort. Was sehen Sie denn für Entwicklungen, die es ermöglichen, dass der Anbau von kleinkörnigen Leguminosen noch besser an die Biodiversität und deren Schutz angepasst wird?
Ja, wir sind jetzt nicht eingegangen auf diese ganze Technik. Also wir haben ja in der Vergangenheit, wir konnten das auch nicht so genau untersuchen, aber es gibt mittlerweile rein jetzt von der Landtechnik her neue Verfahren, auch der Balkenmähgeräte, die deutlich effektiver sind wie noch vor 20 Jahren. Und da kann man eben auch von der Technik her sehr viele Verbesserungen bewirken. Und das wird auch weiter Fahrt aufnehmen, denke ich mal, dass hier rein technisch gesehen über Hochschnitt mit Kufen, das ist schon möglich natürlich, aber eben auch über Balkenmähgeräte, die eine höhere Flächenleistung haben, die einfach gut jetzt sind vom ökonomischen Aspekt her, dass man hier mit der neueren Technik viel schonender auch sowohl für die Feldvögel, aber auch eben gerade für die Insekten hier Verbesserungen haben kann. Also das ist, glaube ich, in der Zukunft deutlich auch ein Punkt, der rein von der Landtechnik her aufgegriffen wurde und auch weiterhin aufgegriffen wird. Und wir haben bei vielen Betrieben auch mittlerweile die Tatsache, dass der Mähaufbereiter nicht grundsätzlich verwendet wird, was dann eben auch sehr insektenschonend ist und man hiermit Positives bewirken kann bei der ganz normalen Maht. Also rein technisch gesehen gibt es da noch weitere Verbesserungen, die unbedingt auch Einzug halten sollten in eine insektenschonende oder insgesamt biodiversitätsschonende Bewirtschaftung von Feldfutterbeständen.
Ja, die Technik ist auch ein sehr vielschichtiges Thema, das wir auch in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal aufgreifen werden. Dann im Gespräch mit Stefan Turner von der LFL in Bayern. Für alle, die jetzt schon ein bisschen mehr noch wissen wollen rund um den Anbau und auch die Nutzung von kleinkörnigen Leguminosen, mehr Informationen und geballtes Wissen gibt es auf unserer Website www.demonet-kleelutzplus.de. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen, Frau Dr. Steinbachinger, nochmal ganz herzlich zu bedanken für die vielen Hintergrundinformationen und auch die guten praktischen Tipps, die Sie uns hier heute mitgegeben haben. Herzlichen Dank dafür.
Ja, ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken für die Chance, Ihnen hier auf Ihre Fragen Antworten zu geben. Das Thema ist ja sehr ergiebig und da könnte man noch 2 Stunden drüber sprechen. Aber vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit und ja, Ihnen auch alles Gute.
Sehr gerne und wer weiß, vielleicht machen wir noch mal eine Anschlussfolge, wo wir das noch ein bisschen vertiefen.